ARD.
Bei den Drittstaatslösungen muss man auch sagen, geht es nicht nur darum, vielleicht Leute, dass sie ein Asylverfahren in einem anderen Land durchführen, was ja an sich gehen könnte und auch vielleicht ihnen die gefährliche Reise ersparen könnte, sondern es geht ja darum, gleichzeitig das Asylrecht in Europa und Deutschland abzuschaffen. Ja? Das ist unglaublich radikal.
So eine Abschreckungswirkung sehe ich da nicht, solange die Fluchtursachen schlimmer sind als das, was in der EU droht. Und wie weit will man da die rechtlichen Standards dann runterschrauben, dass Menschen nicht mehr kommen?
Hätten wir solche Abkommen im letzten Jahr gehabt mit Ländern auf der Route nach Spanien und Italien, die nur so effektiv gewesen wären wie die existierende EU-Türkei-Erklärung 2016, dann hätten wir 215.000 Menschen weniger gehabt, die in Boote steigen.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio.
Europawahlen gerade vorbei, 3 Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September. Das könnte ein Grund sein, wieso sich die Diskussion in den letzten Wochen und Monaten wieder ganz besonders laut mit dem Umgang mit Migration auseinandersetzt.
Gestern, sehr spät am Abend, ist das Treffen zu Ende gegangen vom Bundeskanzler Scholz mit den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten aus den Ländern. Und da ging es unter anderem um die sogenannte Drittstaatenlösung. Also, dass Leute ihre Asylverfahren außerhalb von Deutschland bekommen. In der Hoffnung, Menschen davon abzuhalten, gar nicht erst herzukommen.
Solche Konzepte sind ja immer sehr komplex. Deswegen gucken wir uns in dieser Folge der News Junkies jetzt nochmal in Ruhe an. Was kann das bringen? Und ist das rechtlich und logistisch überhaupt umsetzbar?
Und wir schauen auf eine Frage, die in dem Zusammenhang auch viele beschäftigt, ob Menschen, die straffällig geworden sind, auch in Länder wie Afghanistan oder Syrien abgeschoben werden können.
Wir sind Bruno Dietl und Gina Toneik und heute ist Freitag, der 21. Juni 2024. Also viel Konkretes war es nicht, was da bei der Ministerpräsidentenkonferenz rumgekommen ist. 2,5 Seiten Papier haben am Ende da gereicht, um das zusammenzufassen. Und die Drittstaatenlösung, die war eines der großen Themen, aber auch da eben keine Einigung. Sie kommt erstmal nicht, sondern es soll jetzt weiter geguckt werden. Da passt auch die Aussage von Bundeskanzler Scholz zu. Einfach mal irgendwie weiter gucken.
Und es ist ja fest vereinbart, dass wir den Prozess fortführen und in diesen Fragen auch weiter berichten werden, welche Vorschläge wir machen. Wenn wir das nächste Mal mit der Ministerpräsidentin, den Ministerpräsidenten zusammenkommen, wird das der Fall sein. Wir sind also, ist mein Eindruck, auf einem sehr guten Weg.
Es gibt bei diesem Thema eben noch keinen Konsens. Es ist ja auch eine sehr große Sache. Die Zustimmung für die AfD in Umfragen und bei der Europawahl könnte ein Treiber sein, wieso jetzt trotzdem unter Druck nach einer Einigung gesucht wird. Die unionsgeführten Länder sind für die sogenannte Drittstaatenlösung. Aus der SPD haben sich zuletzt die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Bremen, Weil und Bovenschulte, dagegen ausgesprochen.
Aber was ist jetzt diese Drittstaatenlösung genau? Es geht darum, dass Menschen, die in Deutschland Asyl bekommen wollen, sich nicht unbedingt hier im Land aufhalten müssen, sondern dass die Asylverfahren in sogenannten Drittstaaten stattfinden, also außerhalb der EU. So was Ähnliches macht Großbritannien gerade mit Ruanda, das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. Und Italien und Albanien, die haben auch so einen Deal, die wollen das so machen, dass Flüchtlinge, die auf See aufgegriffen werden, nach Albanien statt nach Italien kommen. Und in Deutschland ist gerade noch völlig offen, wie sowas genau ablaufen könnte. Also würden Asylbewerber hier sozusagen auf der Flucht abgefangen oder erst in Deutschland dann an der Grenze wieder umgelagert sozusagen.
Jetzt kann ja aber ohnehin nicht jedes Land einfach so alles machen, wie es will, sondern es gibt Gesetze. In diesem Fall vielleicht das Wichtigste, die Genfer Flüchtlingskonvention. Die gibt es seit den 50er Jahren und die legt fest, wer als Flüchtling gilt und welche rechtlichen Schutzgarantien, Hilfen und sozialen Rechte die Unterzeichnerstaaten Flüchtlinge gewähren müssen. Da ging es ursprünglich darum, europäische Flüchtlinge direkt nach dem Zweiten Weltkrieg zu schützen. In den 60ern wurde die dann auf Flüchtlinge im Allgemeinen ausgeweitet und sie wird auch von den meisten Ländern auf der Welt anerkannt. Demnach ist ein Flüchtling eine Person, die, Zitat, aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtung nicht in Anspruch nehmen will. Und dann gibt es eben ein Asylverfahren, um festzustellen, ob diese Angst vor Verfolgung begründet ist.
Der Flüchtlingsschutz ist übrigens auch in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 schon verankert. Da steht, jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu genießen. Das kann in diesem Fall allerdings nicht eingeklagt werden, weil die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte keinen völkerrechtlich bindenden Status hat. Aber es steht drin.
Und vor diesem Hintergrund wäre dann eine Drittstaatenlösung machbar?
Tja, ist keine einfache Frage. Das Bundesinnenministerium, das hat selbst ein Gutachten in Auftrag gegeben. Da kommen die Sachverständigen eher zu dem Urteil, lass das mal lieber, wird schwierig und teuer.
Am Ende würden sich sicher irgendwann Gerichte damit beschäftigen, um das final zu klären. Aber es gibt schon viele Fachleute, die auch sagen, so rein vom Konzept her könnte das rechtlich vielleicht hinhauen. Aber es hängt von wirklich vielen Faktoren ab, die dann auch im Einzelfall geprüft werden müssen, sagt Migrationsforscherin Pauline Endres de Oliveira vom Berliner Institut für empirische Integrations- und Migrationsforschung an der HU. Sie war auch Teil der Sachverständigen, die diesen Bericht für das Innenministerium verfasst haben.
Da muss man dann immer darauf achten, ob in dem Staat Menschenrechtsverletzungen drohen, vor einer Überstellung prüfen, dass diese Person in dem Drittstaat nicht weitergeschoben wird in einen Staat, wo Verfolgung herrschen könnte. Man muss auch prüfen, welches Schutzniveau dann in diesem Staat geboten wird. Und nach geltendem Recht muss man tatsächlich auch prüfen, ob die Person eine Verbindung in diesem Staat hat. Also das Modell gibt es schon, aber ist eben an ganz viele Voraussetzungen gebunden und auch in der Praxis dann schwierig, vor allem wegen der mangelnden Kooperation.
Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, der hat auch nochmal auf die für uns nicht ganz unwichtige historische Komponente in der Diskussion hingewiesen.
Bei den Drittstaatslösungen muss man auch sagen, geht es nicht nur darum, vielleicht Leute, dass sie ein Asylverfahren in einem anderen Land durchführen, was ja an sich gehen könnte und auch vielleicht ihnen die gefährliche Reise ersparen könnte, sondern es geht ja darum, gleichzeitig das Asylrecht in Europa und Deutschland abzuschaffen. Ja? Das ist unglaublich radikal und nicht ausreichend verstanden, weil wir letztlich das individuelle Asylrecht, auch im Völkerrecht verankert, basiert auf der Erfahrung des Zweiten Weltkriegs. Ja? Wenn Staaten eben nicht verbindliche Regeln haben, dann werden sie Menschen sehr oft keinen Schutz gewähren. Ja, und das einfach mal leichtfertig abzuschaffen, zugunsten eines Prinzips der freiwilligen Aufnahme, ist geschichtsvergessen und gefährlich.
Die Kritik an dieser Drittstaatenlösung ist laut. 300 Organisationen haben sich da zusammengetan, haben einen offenen Brief geschrieben und schreiben, dadurch würden unter anderem schwere Menschenrechtsverletzungen drohen. Felix Braunsdorf von Ärzte ohne Grenzen hält nichts von diesem Konzept, das hat er dem NDR gesagt.
Diese Abschreckung funktioniert eben nicht, denn Menschen haben gute Gründe zu fliehen, zu flüchten. Und das Einzige, was diese Lösungen tatsächlich produzieren, ist Gewalt und großes Leid bei den Geflüchteten.
So zynisch das jetzt vielleicht ist, am Ende steht für viele auch so eine Art Kosten-Nutzen-Rechnung. Ist der Effekt am Ende groß genug?
Du meinst den Effekt der Abschreckung?
Genau, vor allem gegengerechnet, was das dann finanziell bedeutet. Und natürlich bewegt sich Deutschland ja auch in der EU. Der Migrationsexperte Bernd Kasparek zum Beispiel, der glaubt, dass sowas, wenn überhaupt, nicht im Alleingang, sondern nur auf europäischer Ebene möglich sei. Auch dann sieht er allerdings ein hohes Risiko, dass dabei Asylrecht verletzt würde. Das hat er der Nachrichtenagentur EPD gesagt. Also EU und Flüchtlingsabkommen, da war doch schon mal was.
Das bekannteste und in Augen einiger auch sicherlich erfolgreichste, wenn man das so sagen kann, ist der Flüchtlingsdeal mit der Türkei.
Den hat 2016 Angela Merkel präsentiert. 6 Milliarden Euro Hilfsgelder für Flüchtlingsprojekte in der Türkei. Und im Gegenzug kümmert sich Erdogan darum, dass die Schleuserroute durch das Mittelmeer Richtung Griechenland abgeriegelt wird.
Also zum einen Geflüchteten vor der Flucht nach Europa hindern und diejenigen, die es trotzdem bis nach Griechenland schaffen, zurücknehmen.
Ob dieser Deal gewirkt hat, darüber gibt es sehr unterschiedliche Meinungen. Der österreichische Migrationsforscher Gerald Knaus, der hat sich für Angela Merkel quasi diesen Deal mit ausgedacht und der hat ihn gestern im rbb24 Inforadio auch entsprechend verteidigt.
Nachdem die Türkei angeboten hat im März 2016, ab einem Stichtag, und das ist entscheidend, eine kleine Zahl von Menschen zurückzunehmen, ist die Zahl der Menschen, die in die Boote gestiegen sind, in der Ägäis auf 3% gefallen. Also von 150.000 in 3 Monaten Anfang 2016 auf 4.000 in den ersten 3 Monaten 2017. Hätten wir solche Abkommen im letzten Jahr gehabt mit Ländern auf der Route nach Spanien und Italien, die nur so effektiv gewesen wären wie die existierende EU-Türkei-Erklärung 2016, dann hätten wir 215.000 Menschen weniger gehabt, die in Boote steigen. Und vor allem hätten wir 3.600 weniger Tote gehabt. Also es ist nicht so, dass wir nicht wissen, dass es klappen kann, wenn man es gut organisiert. Und es ist auch nicht so, dass das nicht eine enorme Wirkung haben kann.
Aber lässt sich der Rückgang der Zahlen damals nur mit dem Türkei-Deal erklären? Pauline Endres de Oliveira hat ihm da widersprochen.
Es ist richtig, dass die Zahlen erstmal zurückgegangen sind. Mittlerweile gibt es aber auch zahlreiche Studien, die zeigen, dass der Rückgang der Zahlen letztendlich multifaktoriell bedingt war. Also sich gar keine direkte Korrelation feststellen lässt. Es verlagern sich zum Beispiel auch Fluchtrouten. Teilweise sind die Zahlen schon vor dem Inkrafttreten oder der Durchführung dieser Vereinbarung zurückgegangen. Also wenn man genau hinschaut, dann sieht man, dass es doch gar nicht so einen direkten Link gibt, sondern dass es eben immer mehrere Faktoren sind, die zum Rückgang der Zahlen beitragen.
Das Problem beim Türkei-Flüchtlingsdeal, So richtig zurückgenommen hat die Türkei kaum Menschen. 2016 waren das so um die 800 und 2020 noch so rund 140 Menschen im Jahr. Seitdem gar keine mehr, weil da sehr viele Kriegsflüchtlinge aus Syrien in die Türkei gekommen sind. Auch Markus Engler vom Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung, der sieht im EU-Türkei-Flüchtlingsdeal nicht unbedingt ein Vorbild.
Wenn wir insgesamt uns anschauen, wie viele Menschen auch seit dem EU-Türkei-Statement, was ja im März 2016 in Kraft getreten ist, wie viele Menschen aus Syrien, Afghanistan und im Irak nach Deutschland und Europa gekommen sind, um Asylantrag zu stellen, reden wir von etwa 1,5 Millionen Menschen. Ja? Und wir wissen nicht genau die Routen, weil das wird ja nicht erfasst. So, aber ich meine, wenn wir über gerade diese Herkunftsstaaten reden, ist es doch sehr plausibel, dass ein großer Teil von ihnen eben über die Türkei doch eingereist sind. Vielleicht nicht über die Inseln, sondern über andere Wege. Das vielleicht so als ein Punkt. Das andere ist, dass man immer annimmt, alle Menschen wollen nach Deutschland und Europa kommen. Das ist ja auch total falsch. Also je nachdem, welchen Zeitpunkt wir jetzt in der Türkei auch anschauen, gibt es auch Studien, die zeigen, dass lange Jahre sehr viele syrische Flüchtlinge wirklich in der Türkei bleiben wollten, also in der Nähe von Syrien und auch also eigentlich recht zufrieden waren. Das hat sich jetzt ein Stück weit verändert, weil die politische Debatte in der Türkei sich auch sehr radikalisiert hat und eben diese Annahme, die europäische Politikerinnen dann gerne treffen, in anderen Staaten wäre alles perfekt, wir müssen die nur ein bisschen finanziell unterstützen und dann könnten die doch sehr viel mehr Flüchtlinge aufnehmen, ohne dass es da sozusagen politische Konflikte gibt. Das ist auch, geht an der Realität total vorbei.
Während in Deutschland die Debatte um Drittstaaten-Deals in der Migration hochkocht, hat sich auf europäischer Ebene vor wenigen Wochen ja eigentlich erst etwas Entscheidendes verändert.
10 Jahre lang wurde diskutiert und Mitte Mai hat sich die EU auf neue, strengere Asylregeln geeinigt.
Die Verteilung innerhalb der EU soll fairer werden, Griechenland und Italien damit entlastet werden. Wer sich in Europa als Land weigert, Flüchtlinge aufzunehmen, muss Strafen zahlen. In Zukunft werden Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen mit Fotos und Fingerabdrücken registriert und eine entscheidende Neuerung des Pakets, was übrigens erst ab 2026 dann gelten soll, kommt jemand aus einem Land, bei dem die Aussichten auf Asyl gering sind, muss er oder sie bis zu 12 Wochen lang unter haftähnlichen Bedingungen in einem Auffanglager an der EU-Außengrenze warten, bis über den Asylantrag entschieden ist. Übrigens auch Familien mit kleinen Kindern.
Aber wie wahrscheinlich ist es, dass dieser Plan dann auch umgesetzt wird? Pauline Endres de Oliveira von der HU Berlin, die hat da so ihre Zweifel.
Diese Durchführung von Verfahren im Ausland durch EU oder deutsche Beamtinnen, die ist halt mit so vielen praktischen Fragen und finanziellen Fragen auch verbunden, dass es unrealistisch erscheint. Aber da sind dann vor allem auch rechtliche Fragen, die im Raum stehen, nämlich zum Beispiel de facto Inhaftierung. Die Menschen müssen ja dann da festgehalten werden. Das ist ja keine freiwilligen Programme. Die Frage, welche Unterbringungsstandards dann da herrschen. Also es ist die Befürchtung, dass wir dann humanitär katastrophale Bedingungen dort dann vorfinden würden. Und es wäre auch die Frage, wie die Menschen dann Rechtsschutz erlangen könnten gegen entsprechende Entscheidungen. Und auch bei Ablehnung der Anträge in diesen Zentren steht dann die große Frage im Raum, wie diese dann vollzogen werden. Also Abschiebungen sind ja auch hier in der EU oder in Deutschland mit Herausforderungen verbunden und die erledigen sich ja nicht dadurch, dass man das dann aus dem Drittstaat tut. Im Gegenteil, da hat man ja noch Vollzugsprobleme, weil man nicht auf dem eigenen Territorium handelt, sondern immer nur in Zusammenarbeit, in Abstimmung mit dem jeweiligen Staat.
Erinnert ihr euch noch an den Brand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos? 2020 ist es komplett abgebrannt, war auch vorher schon komplett überfüllt. Mehr als 12.000 Menschen sind durch diesen Brand obdachlos geworden, darunter auch wieder 4.000 Kinder.
Also lagerähnliche Zustände herrschen ja offenbar auch jetzt schon in Europa.
Wo wir schon mal nach Griechenland gucken, die BBC hat diese Woche recherchiert, dass die griechische Küstenwache in den letzten Jahren mehr als 40 Geflüchtete über Bord ins Mittelmeer geworfen haben soll.
Das ist so krass.
Das berichten Augenzeugen.
Teilweise soll die Küstenwache die Menschen, obwohl sie schon an Land waren, gejagt und wieder aufs Meer gebracht haben.
Dazu gibt es so eine sehr krasse neue Folge von 11KM, dem Tagesschau-Podcast. Grenzfälle toleriert Frontex illegale Pushbacks, kam auch heute raus. Da geht es um ähnliche Vorwürfe gegen die Europäische Grenzschutzagentur. Das hört ihr in der ARD-Audiothek und den Link haben wir euch in die Shownotes gepackt.
Ich wette mit Ihnen um 1000 Pfund, dass der erste Abschiebeflug noch vor den nächsten Wahlen abhebt.
Wer hat's gesagt? Ist eine echte Wette aus einer britischen Talkshow, abgeschlossen zwischen dem Moderator und dem konservativen Premier Rishi Sunak.
Großbritannien hat nämlich einen Deal mit einem 6000 Kilometer entfernten Land gemacht, mit Ruanda in Afrika. Alle Menschen, die illegal nach UK kommen, die sollen dorthin ausgeflogen werden. Dort in Ruanda wird dann auch ihr Asylantrag geprüft und selbst wenn der genehmigt wird, dann werden sie niemals nach Großbritannien zurückkehren, sondern in Ruanda bleiben.
Die ehemalige britische Innenministerin Suella Braverman hat sogar mal erzählt, dass sie von Titelseiten mit Abschiebeflügen träumt.
Ich würde es großartig finden, wenn auf der Titelseite des Telegraph ein Flugzeug nach Ruanda abhebt. Das ist mein Traum. Davon bin ich besessen.
Das ist irgendwie fast schon ein bisschen makaber. Also Großbritannien hat diesen Deal mit Ruanda vor 2 Jahren gemacht und lässt sich das auch sehr viel kosten. Insgesamt sollen mehr als 580 Millionen Euro an die ruandische Regierung gehen und dann nochmal hunderttausende Pfund pro Asylbewerber.
Stop the Boats, das ist Rishi Sunaks zentrales Versprechen, die Flüchtlingsboote stoppen, die von Frankreich aus über den Ärmelkanal Richtung England kommen. Im März ist bei der Überfahrt so eines Bootes eine 7-Jährige ertrunken, letztes Jahr gab es 6 Tote. Und 30.000 Leute haben es letztes Jahr mit Booten nach England geschafft.
Sunak setzt voll auf Abschottung. Der hat schon mal Migranten auf einem großen Boot mitten auf dem Ärmelkanal untergebracht. Menschenrechtsorganisationen haben das ein schwimmendes Gefängnis genannt.
Jetzt dann eben die Abschiebung, die geplante, ins 6.000 Kilometer entfernte Ruanda. Die UN-Flüchtlingsorganisation UNHCR nennt den Ruanda-Plan der britischen Regierung Bruch des internationalen Rechts.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat den ersten Abschiebeflug im Juni 2022 übrigens mit einer einstweiligen Verfügung gestoppt.
Dann gab es auch noch den britischen obersten Gerichtshof, der den Ruanda-Plänen auch einen Riegel vorgeschoben hat und bezweifelt, ob die Menschen in Ruanda ein faires rechtsstaatliches Asylverfahren bekommen.
Daraufhin hat dann die Sunak-Regierung Ruanda kurzerhand zum sicheren Drittstaat erklärt. Dabei kann man sich ernsthaft fragen, ob Ruanda das auch ist. Franziska Ulm-Düsterhöft, bei Transparency International zuständig für die Region Afrika.
Ruanda ist in keinster Weise ein sicheres Land für die Durchführung von Asylverfahren. Es gibt keine Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder Versammlungsfreiheit in Ruanda. Es gibt keine unabhängige Gerichtsbarkeit in Ruanda. Das betrifft auch Asylverfahren. Alle Verfahren, die durchgeführt werden und dann auch entschieden werden, sind politisch motiviert.
Seit 24 Jahren wird Ruanda von Paul Kagame beherrscht. Die Opposition hat er weitestgehend ausgeschaltet. Andersdenkende werden inhaftiert oder auch gefoltert. Einer der letzten Oppositionellen, der sich auch traut, was gegen die Regierung zu sagen, ist Frank Habineza. Und er ist gegen das Ruanda-Abkommen mit den Briten.
Diese Menschen können nicht frei entscheiden, ob sie nach Ruanda kommen wollen. Sie werden gezwungen. Das verstößt gegen ihre Menschenrechte.
Zum Ruanda-Plan der britischen Regierung gibt es auch eine ausführliche News-Junkies-Folge. Die haben wir euch in die Shownotes gepackt. Die heißt Ruanda statt Großbritannien. Gericht stoppt Sunaks Asylabkommen.
Übrigens, bis heute hat kein einziges Flugzeug abgehoben. Die ruandische Regierung hatte jetzt gerade Besuch aus Deutschland vom CSU-Abgeordneten Alexander Dobrindt, der war gerade da und soll uns von der ruandischen Regierung Folgendes ausrichten.
Ruanda wäre bereit, eine innovative Lösung auch mit Deutschland zur Reduzierung der illegalen Migration zu finden.
Wir haben es vorhin schon kurz erwähnt, in der Migrationsdebatte geht es gerade nicht nur um das Abkommen mit Drittstaaten, sondern auch um die Konsequenzen aus dem Angriff in Mannheim. Da hat ein Afghane Ende Mai einen islamkritischen Stand, eine Kundgebung angegriffen und auch den Polizisten Ruven L. getötet.
Daraufhin hat auch Bundeskanzler Scholz in einer Regierungserklärung angekündigt, dass schwerstkriminelle Ausländer abgeschoben werden sollen.
Es empört mich, wenn jemand schwerste Straftaten begeht, der hier bei uns Schutz gesucht hat. Solche Straftäter gehören abgeschoben, auch wenn sie aus Syrien und Afghanistan stammen. Schwerstkriminelle und terroristische Gefährder haben hier nichts verloren.
Ankündigen und fordern ist leicht, aber ist das auch konkret umsetzbar? Abschieben nach Afghanistan, wo die Taliban herrschen, und nach Syrien, wo das Assad-Regime an der Macht ist? Migrationsforscher Gerald Knaus.
Die Rechtslage schließt jede Abschiebung von Menschen, die Schutz bekommen, aus. Das ist EU-Recht, das ist auch internationales Recht. Das heißt, ein Syrer, der hier Straftaten begeht, aber Schutz erhalten hat oder Schutz braucht, den darf man nicht nach Syrien schicken. Der kann ins Gefängnis, der kann hier in Deutschland bestraft werden, aber Abschiebungen sind ausgeschlossen. Bei Afghanen ist es aber tatsächlich so, dass eine beträchtliche Zahl in den letzten Jahren in Deutschland keinen subsidiären oder Flüchtlingsstatus bekommen und wir einfach nur keine Abschiebungen machen, weil wir derzeit mit den Taliban nicht kooperieren. Aber da muss man auch dazu sagen, da ist Deutschland ja nicht alleine. Kein einziges europäisches Land schiebt derzeit Menschen nach Afghanistan ab. gibt gar keine Flüge, es gibt niemanden, der die Garantie für die Sicherheit der Beamten, Beamtinnen übernimmt, die da die Leute begleiten. Bei den Taliban gibt es gesuchte Terroristen als Minister.
In Europa ist Migration gerade eines der beherrschenden Themen. Und dabei geht es überwiegend darum, Menschen davon abzuhalten, nach Europa zu kommen.
Die Berliner Migrationsforscherin Pauline Endres de Oliveira hat heute auch noch mal darauf hingewiesen, dass in Europa gerade nur ein Bruchteil der Menschen ankommt, die weltweit auf der Flucht sind. Es gibt übrigens auch einen absoluten Flüchtlingsrekord, einen sehr traurigen. Es sind so viele Menschen weltweit auf der Flucht wie noch nie vorher.
120 Millionen Geflüchtete weltweit, die verschwinden ja nicht einfach. Das heißt, es muss einfach natürlich über Lösungen nachgedacht werden, wie damit umzugehen ist. Aber damit muss auch bedacht werden, dass diese nahezu 120 Millionen Menschen nicht überwiegend in der EU sind. Die sind überwiegend in Ländern des globalen Südens, in der Nähe von Konfliktregionen. Das heißt, da ist schon die Hauptverantwortung für den Flüchtlingsschutz zurzeit.
Das Flüchtlingsproblem einfach vor die Grenzen auszulagern, das löst vor allem eines nicht, die Fluchtursachen, hat Endres de Oliveira erzählt.
Das waren die News Junkies für diese Woche. Gina Tonek und Bruno Dietl verabschieden sich.
Tschüss.
News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.